ARD.
Fußballprofi Mario Vuškovic sitzt an einem Tisch und weint. Er hält sich die Hände vors Gesicht, wirkt völlig verzweifelt und aufgelöst.
Der Sportkrimi um Mario Vuškovic.
Im Fall Mario Vuškovic. Heftiger Streit der Dopinggelehrten.
Mario Vuškovic. Angriff aufs Anti-Doping-System.
Sperre wegen Epo-Doping. Das Drama um Mario Vuškovic.
14. Mai 2024. Ein Konferenzraum am Internationalen Sportgerichtshof im schweizerischen Lausanne. Der Raum hat eine große Glasfront, durch die das Licht hineinströmt. In der Mitte ein großer ovaler Tisch, um den alle herumsitzen. Hier kämpft Mario Vuškovic gegen seine Dopingsperre und mit seinen Emotionen.
Links und rechts von ihm sitzen seine Anwälte. Gegenüber die Vertreter der Welt-Anti-Doping-Agentur und der deutschen Anti-Doping-Agentur. Sie wollen Vuškovic für 4 Jahre sperren.
Okay, stop for a second.
Rechts die 3 Richter des Sportgerichtshofs. Und reihum verteilt sitzen weitere Prozessbeteiligte. Alle Blicke sind auf Mario Vuškovic gerichtet. Sogar Kameras. Die Verhandlung wird aufgezeichnet und ist später im Netz abrufbar.
Mario Vuškovic trocknet sich das Gesicht mit einem Taschentuch ab und starrt mit gesenktem Kopf ins Leere. Dann scheint er sich wieder zu sammeln und seine Gefühle in Worte zu fassen.
I don't want this you into the...
Was ich durchgemacht habe, wünsche ich nicht mehr meinem schlimmsten Feind, sagt er. Das Einzige, was ich kann, ist Fußball spielen. Und das haben sie mir weggenommen. Warum nur? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht.
Ich bin Hendrik Maaßen.
Und ich bin Sebastian Krause.
Wir sind 2 Sportjournalisten und arbeiten für die ARD. Ich beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg.
Und ich beim Bayerischen Rundfunk in München.
Wir sind Mitglieder eines Rechercheteams der ARD. Wir beschäftigen uns mit Hintergrundthemen des Sports, unter anderem mit Doping. Und eben auch mit dem Fall des kroatischen Fußballprofis Mario Vuškovic.
Mit ihm wurde zum ersten Mal überhaupt ein Fußballspieler für 4 Jahre gesperrt, nachdem er positiv auf das Blutdopingmittel Epo getestet worden ist. Bisher vor allem bekannt aus dem Rad- und Ausdauersport. Und ihr habt Mario Vuškovic ja gerade gehört, er beteuert seine Unschuld. Sitzt da, weint und wirkt dabei auch völlig authentisch und glaubwürdig. Das kann nicht geschauspielert sein. Was ist da los? Ist Mario Vuškovic tatsächlich Opfer eines großen Doping-Irrtums geworden?
Vor rund einem Jahr bekommen wir dann plötzlich einen Hinweis von einer Quelle, die anonym bleiben möchte. Sie sagt uns, dass es im Fall Vuškovic etwas gäbe, das die Öffentlichkeit bisher noch nicht wüsste und wir dem unbedingt nachgehen sollten.
Laut der Quelle hatte Mario Vuškovic den Verdacht, dass ihm jemand aus seinem Umfeld das Epo ohne sein Wissen gespritzt hat. Aber in den ganzen Verfahren vor den Sportgerichten und in den Interviews hat er diesen Verdacht verschwiegen und bis heute also nicht die ganze Wahrheit erzählt.
Warum schweigt Mario Vuškovic über dieses Detail, obwohl es ihn ziemlich sicher schon entlastet hätte? Für uns beginnt mit dieser Frage eine aufwendige Recherche. Und wir wollen euch in diesem Podcast mitnehmen auf unsere Suche nach der Wahrheit. Es geht darum, was wirklich passiert ist im Dopingfall Mario Vuškovic. Schuldig oder nicht? Täter oder Opfer?
Die Ergebnisse dieser Suche hätten wir vorher nicht für möglich gehalten.
Der Fall Vuškovic. Opfer oder Täter? Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Episode 1. Der Epo-Schock. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App.
Ausgangspunkt dieser Geschichte ist der 16. September 2022, ein Freitag. Das Trainingsgelände des Hamburger Sportvereins. Letzte Einheit vor dem Zweitliga-Heimspiel am nächsten Tag gegen Fortuna Düsseldorf. Passen, Torschüsse, Sprints, Zweikämpfe, eine intensive Trainingseinheit. Und Mario Vuškovic ist als Stammspieler in der Verteidigung mittendrin.
Das Training dauert etwa 1 Stunde. Vuškovic verlässt mit seinen Mannschaftskollegen den Platz. Plötzlich stehen zwei Dopingkontrolleure vor ihm.
They said you need to go immediately to the doping control room and to give your urines.
Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Xavier Amici muss er sofort in den Dopingkontrollraum eine Urinprobe abgeben. Etwa 5 Minuten nach dem Training gibt Mario Vuškovic dann die erste Hälfte von der erforderlichen Menge Urin in einen Becher. So erzählt er es vor dem Sportgerichtshof.
Wir haben versucht, persönlich mit Mario Vuškovic zu sprechen. Unsere Interviewanfrage wurde aber durch seinen Anwalt abgelehnt.
Deshalb müssen wir uns auf das stützen, was er in der öffentlichen Verhandlung in Lausanne auf Englisch ausgesagt hat.
I sat there, I chat with my teammate and I drink water.
Wasser trinken, ein bisschen quatschen. Nach 15 Minuten geht's wieder.
Approximately like 15 minutes. After 15, 20 minutes, I don't recall good. I gave the another half to fill the required urine and yeah, that's all. After that, I went home and yeah, that's all.
90 Milliliter Urin, ein kleines Glasfläschchen voll, das ist die erforderliche Menge, die jetzt so schnell wie möglich und gekühlt ins Labor transportiert werden muss. Zur Analyse. Die Urinprobe soll in Kreischer bei Dresden untersucht werden. Dort befindet sich eins der Labore, die von der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA akkreditiert und anerkannt sind.
Aber anstatt die Probe gleich dorthin loszuschicken, nimmt sie der Dopingkontrolleur erstmal mit nach Hause und lagert sie übers Wochenende im privaten Kühlschrank.
Und genau darin sehen die Anwälte von Mario Vuškovic eine erste große Chance der Verteidigung. Wie kann es sein, dass ein Dopingkontrolleur die Probe einfach mit nach Hause nimmt und sie im eigenen Kühlschrank, der ja nicht verschlossen werden kann, zwischenlagert? Ist das nicht unprofessionell und besteht da nicht die Gefahr, dass die erforderliche Kühlung unterbrochen wird oder Proben sogar vertauscht werden?
Wir nehmen Kontakt mit dem Dopingkontrolleur auf und versuchen, ins Gespräch zu kommen, bekommen aber leider eine Absage. Er möchte dazu nichts sagen.
Der nächste Versuch. Wir fragen bei der nationalen Anti-Doping-Agentur NADA nach, die Kontrolle damals in Auftrag gegeben hat. NADA-Chef Lars Mortsiefer steht uns für ein Interview zur Verfügung.
Was ist das denn für eine Klinik?
Ja, gute Frage.
Haus CD.
Wir fahren mit unserem Kamerateam zum Sitz der NADA nach Bonn. Die Kamera ist immer dabei, weil wir neben diesem Podcast auch eine TV-Doku planen.
Position habe, dass du noch ein bisschen dichter hier ranrutschst.
Ja, ja.
Dass der Blick schön da an der Kamera ist.
Lars Mortsiefer sitzt auf einem Stuhl. Anzug, Krawatte, alles passt. Der NADA-Chef lächelt und macht einen entspannten Eindruck.
Die Kamera ist laufen. Super. Sehr gut.
Mein Name ist Lars Mortsiefer. Ich bin Chefjustiziar und Vorstandsvorsitzender der Nationalen Anti-Doping-Agentur NADA.
Wir wollen natürlich gleich erstmal von ihm wissen, ob bei der Dopingkontrolle damals alles regelkonform abgelaufen ist. Die Probe nicht gleich ins Labor zu schicken, sondern sie übers Wochenende erstmal zu Hause im eigenen Kühlschrank zu lagern, ist das in Ordnung?
Das mag vielleicht von Außenstehenden dann durchaus schwierig nachzuvollziehen sein. Es gab ja auch das Thema auch dann der Lagerung. Wo werden dann Proben, die abgenommen wurden, gelagert, bis sie dann tatsächlich in den Transport gehen? Das ist ganz normaler Standard im Rahmen der Anti-Doping-Arbeit.
Beim gesamten Ablauf der Kontrolle und dem Transport ins Labor ist für die NADA also alles den Regeln entsprechend abgelaufen.
Das ist richtig, es ist uns nichts aufgefallen. Und es ist ja auch so, dass die Probe intakt und für die Nutzung einer entsprechenden Analyse im Labor angekommen ist. Auch da muss man ja sehen, dass das Labor eine Probe, bevor sie in die Analytik geht, auch nach auf die Integrität hin testet. Und sollte dort auf dem Transport- oder Lagerweg etwas entstanden sein oder etwas passiert sein, was diese Probe in Anführungsstrichen für die Analytik unbrauchbar macht, hätte das Labor schon an der Stelle das entsprechend notiert und entsprechend mitgeteilt.
Wir behalten im Hinterkopf, dass wir für diesen Podcast unbedingt versuchen müssen, auch mit dem Labor zu sprechen.
Jetzt im Interview mit dem NADA-Chef interessiert uns aber, wie es überhaupt zu der Dopingkontrolle bei Mario Vuškovic gekommen ist. Wie wurde er ausgewählt? War es eine gezielte Kontrolle oder Zufall?
Es ist so, dass wir im Fußball wie in allen anderen Sportarten, wo die NADA Dopingkontrollen in Deutschland durchführt, nach einem Testschema vorgehen. Das bedeutet, dass wir uns schon anschauen, welche Spielerinnen und auch Spieler dann in den entsprechenden zu testenden Ligen aktiv sind. Und dann wird ein entsprechender Plan erstellt, sodass es hier eine für den Fußball sicherlich gezielte Kontrolle war, unterm Strich aber letztlich eingebettet in ein normales Testing hier der Spieler des Hamburger SV.
Also Dopingtests, bei denen die Spieler rein zufällig ausgewählt werden, gibt es nicht mehr. Vielmehr basiert das Testsystem der NADA auf sogenannten intelligenten Kontrollen. Spieler werden nach bestimmten Kriterien ausgewählt und dann gezielt und unangekündigt im Wettkampf oder Training getestet.
Bei einer Mannschaftssportart guckt man sich natürlich entsprechende Saisonhöhepunkte an, zu Beginn der Saison, dann die Höhepunkte, insbesondere auch bei Mannschaften, die international spielen, dann Nationalspielerinnen und Nationalspieler werden in den Fokus gerückt, aber eben auch Sportler, die möglicherweise neu in eine Liga oder einen Verein kommen.
Also es gab keine Verdachtsmomente im Vorfeld?
Nein.
Rund 2000 Dopingkontrollen führt die NADA jedes Jahr im deutschen Fußball durch. In der ersten bis dritten Liga, aber auch in der Junioren- und Frauenbundesliga.
Auf der Homepage der NADA finden wir die genauen Zahlen für jedes Jahr. Seit 2015 sind nach diesen Unterlagen knapp 20.000 Proben genommen worden. Und nur 35 davon waren positiv. Das sind gerade mal nur 0,2%. Aber immerhin 35 Fälle.
Und uns fällt auf, die Substanzen, die gefunden wurden, machen für uns absolut Sinn, um die Leistung im Fußball zu steigern.
Stimulanzmittel zur Verbesserung der Konzentration und Leistungsbereitschaft.
Glukokortikoide, Cortisonpräparate zum Fitspritzen bei Verletzungen.
Insulin für eine bessere Kraftausdauer.
Clenbuterol für den Muskelaufbau.
Infusionen für eine bessere Erholung.
Einen positiven Test auf EPO gab es bisher noch nicht. Und zwar nirgendwo auf der Welt.
Mario Vuskovic ist tatsächlich der erste und bisher einzige Fußballspieler, der positiv auf EPO getestet wurde. Aber es gibt schon lange die Vermutung, dass das Blutdopingmittel auch im Fußball gezielt zur Leistungssteigerung eingesetzt wird.
EPO als eine Substanz, die körpereigen hergestellt wird, also die der Körper selber produziert, die dazu dient, jetzt mal runtergebrochen, ich bin kein Naturwissenschaftler, sondern Jurist, aber runtergebrochen auf den Wirkgrad. Es kann bei einer Zufuhr dazu führen, dass entsprechende Blutkörperchen gesteigert werden und damit ein höherer Sauerstofftransfer erforderlich ist. Das ist natürlich für den Bereich, wo es um Ausdauer geht, wo ich um längere Leistungsfähigkeit benötige, dass die natürlich da an der Stelle sehr sinnvoll ist. Und im Fußball, wo wir merken, dass Spieler 11, 12 bis zu 13 Kilometer pro Spiel laufen, das dann in einem Turnus von bis zu 3-4 Tagen die Woche, kann das durchaus schon einen Vorteil bringen. Ja.
Für uns klingt das einleuchtend. Und die Experten scheinen sich da relativ einig zu sein. Der langjährige Arzt der deutschen Fußballnationalmannschaft, Dr. Tim Meyer, der auch zur medizinischen Abteilung des DFB beim WM-Triumph 2014 in Brasilien gehörte, hat mir in einem Interview vor rund 15 Jahren schon Folgendes gesagt.
Doping würde auch im Fußball eindeutig etwas bringen. Sicherlich ist es von Vorteil, wenn man die Ausdauer oder die Sprintschnelligkeit verbessert. Und die Substanzen, die dafür in Frage kommen, sind Muskelwachstum fördernde Substanzen, Anabolika-Wachstumshormon, aber auch Substanzen, die die Sauerstoffförderung im Blut unterstützen, also EPO oder EPO-ähnliche Dinge oder Blutdoping.
Wir haben Tim Meyer auch für diesen Podcast für ein Interview angefragt. Aber leider möchte sich Meyer zum Dopingfall Vuskovic nicht offiziell äußern.
Der Fall Vuskovic scheint besonders heikel zu sein. Von Anfang an hat diese Geschichte eine unfassbare Aufregung im deutschen Fußball verursacht. Ausgerechnet ein Zweitliga-Fußballer aus Hamburg sorgt für ein riesiges, emotional aufgeladenes Medienecho.
Mario Vuskovic, der Dopingfall und die falschen Zweifel.
Fall Vuskovic stellt EPO-Analysesystem in Frage.
Mario Vuskovic, Angriff aufs Anti-Doping-System.
Kassurteil im Fall Vuskovic, eine Gefahr für den Weltsport.
Dopingfall Vuskovic bald vor Menschenrechtsgerichtshof.
Aber kann es tatsächlich sein, dass hier ein Sportler vollkommen zu Unrecht gesperrt wurde, eine Fußballkarriere zerstört wurde?
Oder handelt es sich hier um einen der größten Erfolge im Kampf gegen Doping? Und den Dopingjägern ist es endlich gelungen, gezieltes EPO-Doping auch im Profifußball aufzudecken, bei dem der Spieler selbst vielleicht tatsächlich gar nicht wusste, dass er gedopt wurde. Womöglich von Ärzten aus seinem unmittelbaren Umfeld?
Um das herauszufinden, reisen wir dorthin, wo Mario Vuskovic herkommt. wo er aufgewachsen ist und wo er seit seiner Dopingsperre anscheinend wieder wohnt. Nach Split in Kroatien.
Der Pilot ist bereits wieder im Sinkflug nach Split jetzt. Die Landung rund 20 Minuten. Wetter vor Ort, wunderschön. Temperatur 20 Grad Celsius.
Bei unserer ersten Anfrage über den kroatischen Anwalt von Mario Vuškovic bekamen wir ja eine Absage. Aber wir haben inzwischen die E-Mail-Adresse von Marios Mutter, Sanja Vuškovic. Sie soll die Chefin in dieser fußballverrückten Familie sein, in der eigentlich alle Fußball spielen. Natürlich auch sein jüngerer Bruder Luka. Von dem habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört.
Er spielt, und wir sprechen vom November 2025, ja jetzt auch beim HSV. Mit 18 gleich von Beginn an Stammplatz in der Bundesliga. Führungsspieler, Torschütze, Publikumsliebling. Ausgeliehen aus der englischen Premier League von Tottenham Hotspur. Ein Glücksfall für den HSV. Auch Vater Daniel war schon Fußballprofi in Kroatien und wie Mario und Luka auch Innenverteidiger.
Vor der Abreise haben wir Sanja Vuškovic eine E-Mail geschrieben. Erzählt, dass wir nun in Split wären und dass wir uns freuen würden, mit ihr und ja vielleicht auch mit Mario ins Gespräch zu kommen. Und sie antwortet tatsächlich. Leider nicht wie erhofft, aber mit einer interessanten Begründung. Wörtlich übersetzt schreibt sie:
Lieber Mr. Hendrik, vielen Dank für Ihre E-Mail und die freundliche Anfrage. Wir als Familie arbeiten schon seit über 1,5 Jahren an einem anderen Filmprojekt mit, zu dem wir eine Exklusivvereinbarung abgegeben haben. Diese möchten wir natürlich nicht brechen und bitten freundlich um Ihr Verständnis. Deshalb bitten wir, von weiteren Anfragen zu diesem Thema abzusehen. Wir wünschen Ihnen weiter viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Mit freundlichen Grüßen, Sanja Vuškovic.
Die Familie Vuškovic hat also offensichtlich mit einer anderen Filmproduktion einen Exklusivvertrag abgeschlossen. Deshalb die Absage. Auf unsere Nachfrage, ob wir uns nur zum Sprechen ohne Kamera oder Mikrofon treffen könnten, erhalten wir keine Antwort mehr. Seit der positiven Probe haben wir 3 Jahre lang immer wieder versucht, mit den Vuškovics ins Gespräch zu kommen. Erst hieß es, wenn der Prozess vorbei ist, vielleicht. Dass am Ende noch nicht einmal ein Hintergrundgespräch vor Ort möglich ist, das irritiert doch sehr. Was wir zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht wissen, wir werden in diesem Podcast noch auf so krasse neue Informationen stoßen, dass die Familie Vuškovic uns am Ende antworten muss und auch wird. Auf den allerletzten Drücker. Also dranbleiben, das hört ihr später.
Okay, jetzt sind wir aber erst einmal in Split gelandet und versuchen auf eigene Faust, was wir zu diesem Fall hier herausfinden können. Die Stadt liegt entlang einer beeindruckenden Bergkette direkt an der Adria. Gut 150.000 Einwohner. Und jetzt im November, es ist echt noch warm. T-Shirt-Wetter. Wir fahren vom Flughafen in die Innenstadt und machen uns auf die Spuren von Mario Vuškovic. Schon auf dem Weg sehen wir überall die Vereinsfarben von Hajduk. Und das ist auch unser erster Stopp. Das Stadion von Hajduk Split, dem berühmten Club der Stadt, bei dem Vuškovic sein Debüt als Profi gegeben hat, bevor er dann zum HSV gewechselt ist.
Ja, ich stehe jetzt hier an einer vielbefahrenen Kreuzung direkt am Pojuč-Stadion, also dem Stadion von Split, dem größten von Hajduk Split. Und es ist wirklich wunderschön gelegen mit Blick auf das Meer, auf das Mittelmeer, was hier blau leuchtet. Es sind noch ein paar Segelschiffe, die auf dem Wasser liegen. Und das Stadion hat schon seinen ganz eigenen Charme. Das muss ich wirklich sagen. Sieht auf der einen Seite so ein bisschen in die Jahre gekommen aus. Viel Beton, Glas, da fehlen so oben im Dach doch auch einige der runden Gläser. Man kann sich richtig vorstellen, wie das mal auch ein Hexenkessel werden kann bei den Heimspielen.
Vor kurzem hat ein Sturm dem Stadion zu schaffen gemacht. Aber trotz der vielen Jahre liegt es elegant wie eine riesige Muschel direkt am Meer.
Und dann haben wir doch noch Glück. Ein Jugendtrainer von Mario Vuškovic, den wir vorher auch noch angeschrieben haben, meldet sich zurück. Und ja, wir können ihn treffen. Dort, wo alles angefangen hat. Auf dem Trainingsgelände des zweiten bekannten Fußballclubs in Split, RNK Split. Gar nicht weit entfernt. Wir machen uns mit dem Auto auf den Weg.
Wir ruckeln ja gerade so eine ziemlich harte Piste runter. Oh, jetzt kommt noch Gegenverkehr. Ja.
Das muss er sein. Sein Name Krešimir Rešić.
I'm glad because it's Mario.
Okay. So you are really good known to him?
Yeah. Basically I know his father for his whole life.
Sportlich, elegant gekleidet, Vollbart, ein freundliches Lächeln. Ja, er gibt uns ein Interview. Für Mario macht er das. Wir dürfen ins Stadion von RNK Split. Es ist viel kleiner als das von Hajduk. Die roten Sitzschalen sind von der Sonne ausgeblichen. Eine Frau läuft einsam ihre Runden.
Basically, he was here in RNK Split and I work over there just a mile in Hajduk Split.
Rešić war Jugendtrainer bei Hajduk und Mario hat hier gespielt bei RNK Split. Und da hat er ihn gesehen.
We always look for the new talents and Mario was always like on our list.
13, 14 Jahre alt, ein Riesentalent.
Und die erste Begegnung mit ihm?
First of all, the first impression is that he was, you know, very intelligent. When you spoke with him as a kid, how he looks at you straight to your eyes.
Wow, denkt sich Rešić, ist der schon weit für sein Alter, selbstbewusst, schon ein richtiger Leader auf dem Platz.
How he communicate during the game, he had, you know, that charm of leader and understanding of football game like is like about his age, you know. He was just a child, but he showed some tremendous things and these things were very interesting for us.
Der Plan ist klar, den holen wir uns. Der kann bei uns echt Profi werden.
And that he can develop himself with the right guidance from the family, clubs and the trainers into the professional player.
Es dauert ein Jahr, dann haben sie ihn.
I was very happy when Mario came after 1 year's negotiation when we bring him to Hajduk Split.
2016 wechselt Mario Vučković zu Hajduk Split, zu dem Verein, bei dem auch schon sein Vater und sein Großvater gespielt haben.
Simply they are Hajduk family, you know. Not just father, it's also grandfather. So basically, roots of that name in Hajduk Split is like long-lasting.
Hajduk und seine Fußballfamilien, das scheint echt was Besonderes.
And you know, this is like for us natural. Natural from age to age and this is like the most beautiful thing.
Generationen über Generationen, ein Club.
You know, when somebody belongs here, like by birth and still accept that club, play in that club and make something in that club.
Und das spürt man hier überall. In der ganzen Stadt verteilt sieht man immer wieder das Wappen des Clubs. Rot-weiß kariert, wie die Trikots der kroatischen Nationalmannschaft.
Internationale Stars sind hier bei Hajduk groß geworden. Dario Zirna, Ivan Perisic, Slaven Bilic, Alan Boksic. Klar, klangvolle Namen. Und 9-mal war der Club auch schon kroatischer Meister.
It's impossible to describe it. It's a feeling that I have in my heart, in my veins. You know, everybody have it.
Einmal Hajduk, immer Hajduk. Viel mehr als nur Fußball. Es ist Identität.
For us, like, it's like normal, because we all have it. We live for it. It's more than football for us. It's identification, you know, simply in one word, identification. It's hard to express it with the words. You have to feel it.
Am 18. August 2019 macht Mario Vučković dann im Hajduk-Stadion vor den heimischen Fans sein erstes Spiel in der ersten kroatischen Liga mit gerade mal 17 Jahren.
Mario was, you know, like the guy who his perception or understanding of football as a game.
Und die Fans haben gleich gesehen, was für ein Talent der hat, wie er das Spiel lesen kann.
You know, like recognizing a situation even before it happens, reading the situations was on a high level and this is like key of his talent. He was so intelligent in dealing the situation that's going to come or going to happen and how he solved it under the pressure.
Ein richtig intelligenter Innenverteidiger.
Especially as a central defender.
3 Tage sind wir in Split. Schauen uns auch in der Altstadt um, in den Restaurants, versuchen mit so vielen Leuten wie möglich über Mario Vučković zu sprechen. Wir bekommen keine Hinweise auf irgendwelche Ärzte, die ihm hier in Split das EPO verabreicht haben könnten.
Aber eins ist klar geworden. Die Fußballfamilie Vučković, die kennt hier quasi jeder. Vater, Großvater, Mario und Bruder Luca als Spieler. Und die Mama, Sanja, ist tatsächlich die Chefin, die Managerin.
Der positive Dopingtest bei Mario war auch hier für alle ein Schock. Und natürlich glauben sie, dass Mario unschuldig ist und nicht gedopt hat. Auch Krešimir Rešić. Er trifft ihn immer mal wieder und versucht ihn zu unterstützen.
I talk with him a couple of times, of course, that you want to give him space and not to put more pressure on him with these stories. But always when I met him, you know, like I try to not even speak about football.
Nach außen lässt sich Mario nichts anmerken.
He's always in a good mood, but basically, you know, like
in ihm sieht es aber sicher ganz anders aus.
What is in him is something totally different, and then it's his story. He will tell it one day.
Irgendwann wird er seine Geschichte erzählen, ganz sicher, glaubt Rešić. Der ist aber vor allem einfach froh, dass er Mario auf dem Weg zum Profi helfen konnte.
And you know, like I'm just glad, I'm happy and proud that I was, you know, like just small step in his career, nothing else.
Und im August 2021 macht Mario Vuškovic seinen nächsten großen Karriereschritt. Er wechselt auf Leihbasis zum HSV und macht am 18. September sein erstes Spiel in der zweiten Liga, ausgerechnet gegen den Erzrivalen Werder Bremen.
Ja, ich erinnere mich deswegen an Mario, weil er natürlich mit großen Hoffnungen auch schon damals gekommen ist zum HSV als junger Spieler. Das war ja eben im Sommer 2021, als er da nach Hamburg gewechselt ist.
Das ist Lars Pegelo. Er ist ein Reporterkollege hier beim NDR. Er berichtet seit fast 30 Jahren über den HSV und ihr werdet ihn in diesem Podcast immer wieder hören, weil er den Dopingfall Vuškovic die ganze Zeit über intensiv verfolgt hat und auch sonst so ziemlich alles weiß, was beim HSV los ist.
Der ist Stammspieler, relativ zügig geworden. Passte ja super zu Sebastian Schonlau. Also Schonlau war ja der Kapitän und auch spielerisch so derjenige, der alles hinten in die Hand genommen hat. Und Vuškovic vielleicht noch ein bisschen hölzern so technisch, aber ein unglaublich zweikampfstarker und sehr einsatzkräftiger Innenverteidiger, der dem HSV enorm geholfen hat zu der Zeit.
Dass diese anfängliche Erfolgsstory sich in einen Dopingskandal verwandelt, kann sich Lars Pegelo zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen.
Ich bin oft gefragt worden anschließend, hast du ihm das abgenommen, ne? Also was er da gesagt hat. Und ich muss sagen, natürlich habe ich ihm das abgenommen an der Stelle. Es gab keinen Ansatz zu sagen, also hier lügt einer oder hier verstellt sich einer oder hat jemand Tränen herausgequetscht.
Ist Mario Vuškovic also doch unschuldig?
Klar, dass wir diese Frage nicht mit Hilfe von Insider-Geschichten beantworten können. Aber wie Mario Vuškovic wirkt, wie er sich gibt und ob man ihm sowas zutrauen könnte, ist schon sehr wichtig für die Bewertung. Wir brauchen jetzt aber Fakten für diese Unschuldsthese.
Wir finden ähnliche Fälle, bei denen Sportler nach einem positiven Dopingtest auf EPO gesperrt worden sind und bei denen es dann von renommierten Experten massive Kritik an den Nachweismethoden und dem Befund gegeben hat.
2010, Erik Tüsse, Geher aus Norwegen, 2 Jahre gesperrt.
2014, Stephen Colvert, Sprinter aus Irland, 2 Jahre gesperrt.
2015, Benedikt Karus, Mittelstreckenläufer aus Deutschland, 4 Jahre gesperrt.
2016, Wojciech Sommer, Triathlet aus Tschechien, Sperre von 4 auf 2 Jahre verkürzt. Begründung, Zweifel am Analyseergebnis.
2022, Peter Bohl, australischer Mittelstreckenläufer, zuerst gesperrt, dann freigesprochen. Grund, die B-Probe war nicht klar positiv.
Uns interessiert vor allem der Fall des tschechischen Triathleten Wojciech Sommer, weil auch er, wie Mario Vuškovic, zuerst für 4 Jahre gesperrt worden ist. Nach massiven Zweifeln am Analyseergebnis wurde die Sperre von Sommer später aber auf 2 Jahre verkürzt.
Und noch eine Parallele fällt uns auf, ein ziemlich spannendes Detail. Die Dopingproben von Wojciech Sommer und die von Mario Vuškovic wurden in ein und demselben Dopingkontrolllabor analysiert, in Kreischer bei Dresden. Für uns ist jetzt klar, wir müssen dahin.
Wir wollen uns erklären lassen, wie die Nachweismethode für EPO funktioniert. Müssen uns ein eigenes Bild machen, ob da bei der Analyse vielleicht doch was schiefgehen kann.
Die Frage ist allerdings, ob die uns nach der ganzen Kritik und der öffentlichen Diskussion über den positiven Test bei Mario Vuškovic überhaupt ein Interview geben werden. Hier hilft uns, dass wir nicht zum ersten Mal über das Thema Doping berichten.
Hi Hendrik, du wirst es nicht glauben, aber ich habe gerade mit dem Labor in Kreischer telefoniert und ja, es klappt, wir bekommen ein Interview und dürfen sogar mit Fernsehkamerateam im Labor drehen. Super, oder?
Hey!
Boah, hier, der
Reporter
ist schon
unterwegs,
total.
Moin, hey.
Okay. Wir machen uns auf den Weg nach Kreischer, einer kleinen Ortschaft etwa 20 Kilometer südlich von Dresden, in der hügeligen Landschaft der Sächsischen Schweiz.
Vorbei an Obstbäumen,
Wiesen und Feldern, fahren wir gemächlich sehr lang hinter einem Traktor her. Dann das Ortsschild.
So, also jetzt sind wir in Kreischau. Idyllisch.
Auch schon erstaunlich, dass eine internationale Dopinggeschichte irgendwie hier spielt. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass die Dopingproben dieser Welt hier analysiert werden.
Und während der Fahrt dorthin machen wir uns nochmal klar, wie es damals im Fall von Mario Vuskovic gewesen ist. Am 20. September 2022, also 4 Tage nach der Dopingkontrolle in Hamburg, kommt die Probe per Post hier in Kreischau an und wird dann untersucht.
Ah, hier, Institut für Dopinganalytik nach rechts.
Eine Frau am Straßenrand erklärt uns den Weg.
Vorfahren?
Ja.
So, Auffahrt zur Klinik und da geht so ein kleiner Weg vor diese Holzhütte rein.
Super, danke. Okay.
Und von außen sah das jetzt gar nicht so riesig aus, oder?
Nee. Ah, hier, da steht's. Institut für Dopinganalytik.
Wir steigen aus. Voll bepackt mit 2 Fernsehkameras, Stativen und Licht. Zum Glück sind es nur ein paar Meter bis zum Eingang. Das Laborgebäude ist kleiner, als wir es uns vorgestellt haben. Hinter einer großen Glastür empfängt uns schon der Leiter des Labors, Dr. Sven Voss.
Hallo. Grüße Sie, Sebastian Krause.
Hallo. Jetzt habe ich auch ein Gesicht zu machen.
Ja.
Haben Sie gut gefunden, oder?
Ja, da vorne war gleich eine Dame, die hat gleich gesagt, wo wir rein müssen.
Okay.
Außen rumfahren.
Genau.
Alles gut geklappt.
Vom Eingangsbereich aus sehen wir, rechts hinten geht es in einen Gang. Offensichtlich zu den Laboren. Auch gleich links ist eine große Tür. Aber wir müssen erst mal hier warten. Laborleiter Sven Voss trägt unsere Namen in eine Liste ein. Von jedem, der hier reinkommt, werden die Personalien festgehalten. Besucher müssen ihren Ausweis vorzeigen.
Die Sicherheitsmaßnahmen scheinen also ziemlich streng. Offensichtlich auch, damit hier niemand einfach reinspaziert, Proben manipuliert und wieder verschwindet, ohne dass es jemand merkt.
Es herrscht schon ganz schön Betrieb hier. Immer wieder geht die Eingangstür auf, Paketboten tragen große Kartons rein und stellen sie ab. Offensichtlich handelt es sich dabei um Proben, die irgendwo in Europa gerade von Sportlern genommen wurden und jetzt zur Analyse hierher geliefert.
Das ist jetzt so der Bereich der Probenannahme. Also wenn die Proben angeliefert werden, hier werden sie ausgepackt, aufgereiht, mit den Dokumenten abgeglichen.
Sven Voss zeigt uns das Labor. 12.000 bis 14.000 Urin- und Blutproben werden hier im Jahr analysiert, erzählt er. Wir gehen durch die Gänge. Links und rechts stehen die Türen offen zu den einzelnen Laborräumen.
Das ist dann hier ein Nasslabor, wo die Proben dann vorbereitet werden, pH-Dichte und so weiter werden bestimmt und die Proben dann auch aufgereinigt. Ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, es ist leer, weil die Mitarbeiter Mittag machen.
Auf bis zu 400 verbotene Substanzen können die Proben hier untersucht werden. Quasi für alles, was auf der Dopingliste steht, gibt es hier die entsprechenden Nachweismethoden und Geräte.
Jede Probe wird auf fast alle dieser Analyten getestet. Und dafür sind wirklich ganz spezielle Methoden notwendig, die auch alle in-house hier entwickelt wurden.
Dabei sind einige Dopingsubstanzen einfacher nachzuweisen als andere. Manche Analysen sind nach ein paar Stunden oder sogar nur wenigen Minuten erledigt. Das Nachweisverfahren für EPO gilt aber als besonders aufwendig und dauert 2,5 bis 3 Tage. Und im Labor in Kreischau gibt es dafür auch einen eigenen Raum. Und dort stehen wir jetzt.
Genau hier wird an diesem Tag im September 2022 also die Urinprobe von Mario Vuskovic reingebracht und für die Analyse auf einen Labortisch gestellt. In einem kleinen Plastikbehälter, neben anderen Proben von anderen Sportlern.
Hier. Ja, genau hier in diesem Raum.
Laborchef Sven Voss beginnt, uns die einzelnen Schritte des EPO-Nachweisverfahrens zu zeigen. Und er hat noch einen Mitarbeiter dabei. Dirk Schwenke. Er leitet die Abteilung der EPO-Analysen hier im Labor. Den solltet ihr euch merken, denn er wird in diesem Podcast noch eine spannende Rolle spielen.
Schwenke und Voss haben ihre weißen Laborkittel an und legen los. Vor ihnen kleine Plastikbehälter mit Urin. Kein echter Urin von Athleten, sondern nur zur Demonstration.
Hier haben wir jetzt den Urin der Athleten, der schon nach Probenannahme abgefüllt wird. Also werden hier 10 Milliliter für die EPO-Analyse genutzt.
sieht man dann noch hier in der Skala.
Die beiden nehmen sich viel Zeit, den gesamten Analyseprozess zu simulieren. Und alles mit der Kamera zu drehen, dauert fast 5 Stunden. Wir versuchen euch kurz und sehr vereinfacht zu erklären, wie wir das EPO-Nachweisverfahren verstanden haben.
Es geht erstmal darum, EPO aus der Urinprobe herauszufiltern. Denn das natürliche EPO ist auf jeden Fall drin. Erythropoietin ist ja ein körpereigenes Hormon, das für die Bildung der roten Blutkörperchen sorgt. Aber es kann in der Urinprobe auch noch künstliches EPO drin sein. Das eben zur verbotenen Leistungssteigerung genommen und damit von außen zugeführt wurde.
Proben kommen jetzt hier auf diese Absaugeinrichtung. Das ist ein Säuberungsschritt. Die Probe wird hier abgesaugt. Hier wird ein Vakuum erzeugt und die Probe läuft durch. Hier unten an der Membran klebt das EPO am Antikörper und der Rest wird einfach entfernt. Wird man jetzt gleich sehen, wenn es angemacht wird, dann ist die Pumpe, die wird jetzt angestellt, dann wird das Vakuum erzeugt. Dann muss man hier gleich aufdrehen und dann wird die Probe dort langsam abgesaugt. Hier bei der sieht man jetzt, das ist eine etwas dünnere Probe, dass sie relativ schnell durchgesogen wird. Das ist jetzt eine Aufreinigung, die das Endogene, das Körpereigene, mitbindet. Das Rekombinante, NESP, CERA, EPO-FC, die werden dort alle gebunden. Ja, das ist jetzt der erste Aufreinigungsschritt. Es wird nicht spezifisch nach einem bestimmten EPO gebunden.
Es gibt also im Grunde 5 EPO-Arten, die mit der Analysemethode gefunden werden können. Das körpereigene und 4 verschiedene synthetisch hergestellte. Und alle, die tatsächlich in der Urinprobe drin waren, sind jetzt gesammelt und werden in den nächsten Schritten voneinander getrennt und sichtbar gemacht.
Dafür stellt euch vor, ihr habt eine Sanduhr, in der die Sandkörner unterschiedlich groß sind. Die kleinen rieseln durch bis nach ganz unten und die größeren bleiben weiter oben hängen. Und so ist das vereinfacht gesagt auch mit den EPO-Arten. Sie sind auch unterschiedlich groß. Und man lässt sie anstatt in einer Sanduhr in einem Gel nach unten wandern.
Das ist jetzt das aufgearbeitete EPO, was dort aufgetrennt wird nach Größe quasi, nach Molekulargewicht. Und wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, dass es unterschiedliche EPOs gibt. CERA ist relativ großes, die erste Generations EPO relativ klein. Und so ist das große Molekül weiter oben dann im Gel stehen bleibt und die kleinen Moleküle weiter unten. Das ist jetzt, so ist das Gel jetzt beladen, das ist fertig. Da kann diese Gel-Unit, die kann geschlossen werden, der Strom angeschlossen werden. Und dann dauert es hier im Regelfall 2 Stunden, bis das Gel durchgelaufen ist und die Proteine dann am Ende des Gels angelangt sind.
Über eine Membran wird das Ergebnis am Ende dann auf dem Bildschirm am Computer sichtbar gemacht. Und so wird Sven Voss im September 2022 plötzlich in den EPO-Analyseraum gerufen.
Eine Mitarbeiterin will in den Ergebnissen an dem Tag etwas entdeckt haben. In einer der Proben ist in dem Bereich für das synthetische EPO ein Signal zu erkennen, das aussieht wie eine dunkle Schattierung. Es ist die Probe von Mario Vuschkowitsch. Aber das weiß hier im Labor niemand. Sie kennen von keiner Probe den Namen, der sich dahinter verbirgt.
Nein, natürlich nicht. Also die Proben sind kodiert. Wir kennen zwar die Sportart, aber welcher Athlet das ist, das wissen wir nicht.
Die Probe von Mario Vuschkowitsch hat den Code 0036111. An die Situation damals kann sich der Laborchef auch noch gut erinnern.
Hier saß eine Laborantin, die mir die Probe gezeigt hat. Hier haben wir eine positive. Und habe ich halt gesagt, erstmal abwarten, Bestätigungsanalyse machen, dann sehen wir weiter. Es ist auch ehrlich gesagt so vom Gefühl her, okay, da ist jetzt eine Probe, die ist verdächtig. Das ist das, was ich als Erstes sehe. Okay, verdächtige Probe, extra Arbeit, muss bestätigt werden. Und das ist der nächste Schritt.
Voss und sein Team machen die Bestätigungsanalyse. Die ganze Prozedur nochmal. Mit noch strengeren Sicherheitsvorkehrungen. Und das Ergebnis ist wieder positiv.
Eine Probe ohne Bestätigung werte ich erstmal immer nur als verdächtig. Also klar, positiv ist eine Probe nach Bestätigungsanalyse. Wenn die das Ergebnis wieder so zeigt und den WADA-Kriterien entspricht, dann ist die klar als positiv zu bewerten. Und in dem Fall dieser Probe war sie klar positiv. Die hätte ich nicht anders bewerten können. Ja.
Voss holt die vorgeschriebene Zweitmeinung ein, schickt den Befund nach Oslo in Norwegen. Dort gibt es auch ein WADA-akkreditiertes Dopingkontrolllabor.
Ein paar Wochen später, am 9. November, kommt die Antwort aus Oslo. Und auch das Labor dort kommt zu dem Ergebnis: positiver Test auf EPO. Sven Voss weiß, was jetzt zu tun ist. Die NADA muss benachrichtigt werden. Die hat die Kontrolle in Auftrag gegeben und kann den Code auf der Probe dem entsprechenden Namen des Sportlers zuordnen.
Das passiert durch ein verschlüsseltes Online-System. Dort lädt ein Labormitarbeiter von Voss das Ergebnis hoch, nichts ahnend, dass sich hinter der Probe mit der Nummer 0036111 der HSV-Spieler Mario Vuškovic verbirgt und in wenigen Stunden in Hamburg nichts mehr sein wird, wie es war.
Ja, dann bimmelte das Handy. Leute um mich herum waren total, wie soll ich sagen, also voller Adrenalin sofort, weil klar war, also hier hat sich etwas abgespielt, was besonders ist.
Was geschah am 11. November 2022 im und um das Hamburger Volksparkstadion? Das erzählen wir euch in Folge 2.
Der Fall Vuškovic. Opfer oder Täter? Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Episode 1. Der EPO-Schock. Autoren:
Hendrik Maaßen
und Sebastian Krause.
Redaktion:
Jens Gideon und Martin Seidemann.
Juristische Beratung:
Klaus Siegmann.
Distribution:
Tim Osing und Isabel Beckmann.
Produktion: Jürgen Kopp und Karin Huxdorf. Sounddesign und Komposition:
Marvin Lesch.
Archivrecherche:
Daniel Folges. Ganz herzlichen Dank an Geheimsache Doping vom RBB, dass wir mit diesem Podcast bei euch zu Gast sein dürfen. Im kommenden Frühjahr gibt es auf diesem Kanal eine neue Staffel Geheimsache Doping.
Das dickste Dankeschön geht an Andreas Becker und Ole Zeisler.
Ohne diese beiden Kollegen vom NDR wäre diese umfangreiche Recherche nie möglich gewesen.
Zusammen mit den beiden haben wir nicht nur diesen Podcast, sondern auch eine TV-Doku produziert.
Die solltet ihr euch unbedingt in der ARD-Mediathek angucken. Der Fall hat ja so unfassbar viele Facetten.
Ganz herzlichen Dank auch an NDR-HSV-Reporter Lars Pegelow.
Und wir haben natürlich auch noch einen Podcast-Tipp für euch.
Sie ist dann nicht meine Frau, sie ist dann irgendwer, der so aussieht. Und das macht mich fertig.
Ich wollte gar nichts mehr erreichen, verändern. Ich habe die Ehe beendet.
Also wir sind uns begegnet und es war von Anfang an eigentlich offen und mit diesem Gedanken, da ist noch Raum für Menschen, für Abenteuer.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Hi, ich bin Maria Richter, eure Host vom Podcast Die Paartherapie. Und wir haben eine neue Staffel in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir haben wieder 6 ganz, ganz tolle Paare für euch. Es geht um Patchwork-Familien, es geht um emotionale Affären, es geht um offene Beziehungen, polyamoröse Beziehungen. Also es ist wirklich wieder für jeden was dabei.
Also am Anfang fand ich es einfach schon bedrohlich, dass Svenja jemand anders nicht nur aufgrund von Körperlichkeit, sondern auch aufgrund von der Persönlichkeit, die die Person mitbringt, schätzt.
Für mich war das halt schon, wie du sagst, also eine sehr, sehr verletzende, eine sehr scharfe Waffe. Ne?
Wenn wir da am Tisch sitzen und keiner sagt was, das ist doch scheiße. Und man versucht mal ins Gespräch zu kommen.
Die 5. Staffel vom Podcast Die Paartherapie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns auch gerne, damit ihr keine Folge verpasst.